Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt: Herr, such dir einen anderen. Wenn Jesus etwas von dir will. Denn der Herr hat es mir ins Herz geflüstert, Junge. Der Herr spricht zu dir und er sagt zu dir, dass du etwas Bestimmtes tun sollst und du hast es bisher nicht getan. Der Herr steigt dir nach und du weißt genau, was es ist. Er sagt dir, was du tun sollst und du weigerst dich, aber du sagst, ja, nachher, später, kommt noch. Du musst damit Schluss machen. Du musst das tun, was er dir aufs Herz legt. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, tu's. Wenn du das magst, das ist mein Wort an dich heute, das Wort vom Herrn an dich heute Morgen, wird sich deine Situation schlagartig verbessern. Deine soziale Situation, deine finanzielle Situation, keine Ahnung was genau, aber deine Situation wird sich sofort verbessern, wenn du das machst, was der Herr dir schon lang aufs Herz gelegt hat. Wisst ihr, für manche von uns, nicht für manche von uns, aber für manche Menschen, die mich hören und zuschauen, ist Jesus sowas wie ein heimlicher Geliebter. Wenn man in dein Leben hineinschaut, ob man jetzt deine Aktivitäten auf der Arbeit oder im Sportverein oder sonst wo sieht, man merkt nicht, dass Jesus in deinem Leben mit dabei ist. Du bist quasi undercover da. Er ist dein heimlicher Geliebter. Und der Herr, der sagt zu dir heute Morgen, folg mir endlich nach. Sag endlich, dass du Christ bist. Oder mach diesen letzten Schritt. Ich komme schon die ganze Zeit und sage, folge mir nach, komm. Und du sagst immer, ja, mache ich später, noch keine Lust, bin noch zu jung, um mich so festzulegen, dann dürfe ich nichts mehr. Das ist natürlich völliger Quatsch. Dann, wenn du mit Jesus gehst, geht es erst richtig los. Wer hat es auch erlebt, außer mir? Okay, ganz wichtig. Oder du musst endlich Schluss machen mit ihr. Du weißt ganz genau, du wirst sie nie heiraten. Also lass sie gehen, damit sie einen anderen findet, der sie noch besser findet als du. Oder der Herr sagt zu dir, jetzt mach den Sack endlich zu, jetzt heirat diese Person endlich, ja, wird es jetzt vielleicht etwas. Mach das, deine Situation ändert sich schlagartig und sie wird besser. Oder du hast Schulden schon seit Jahr und Tag bei irgendjemandem, der einfach zu gutmütig ist, um sie von dir wieder zurückzuverlangen. Aber es steht zwischen euch. Dieser Betrag steht zwischen euch. Der eine hätte gern das Geld wieder, aber du möchtest das irgendwie später bezahlen. Und der Herr sagt, du sollst niemandem irgendetwas schulden, außer ihn zu lieben. Also bezahl deine Schulden, zahl sie zurück. Und wenn du sagst, ja, ich habe gerade das Geld nicht, der Herr wird dir helfen, dieses Geld zu bekommen, wenn du dir mal vornimmst, du zahlst die Schulden zurück. Und vielleicht kannst du mit der Person, bei der du Schulden hast, ja irgendwie einen Plan ausarbeiten, dass du das so ratenweise zurückbezahlst. Auf jeden Fall muss ich da etwas tun. Amen. Und so gibt es noch viele, viele andere Bereiche. Vielleicht sagt der Herr zu dir, es wird Zeit, dass du endlich arbeiten gehst. 6 Tage sollst du arbeiten und 7 Tage. Und am 7. Tag sollst du ruhen. Und du arbeitest an einem Tag, weil du musst. Und 6 Tage ruhst du. Ist nicht ganz das Verhältnis, das dem Herrn eigentlich vorschwebt. Auf was ich raus will, ist Folgendes, damit wir alle was davon haben. Es gibt eine Haltung, es gibt einen Geist der grundsätzlichen Verweigerung. Die Person, die macht es zwar zum Schluss, aber irgendwie nicht gern. Man muss ja immer irgendwie zum Jagen tragen. Okay, man muss irgendwie immer mit ein wenig Druck arbeiten. Und wer diese innere Grundhaltung hat, eine Grundhaltung der Rebellion, sage ich mal ganz offen, der wird in seinem Leben die Pläne Gottes für ihn nicht wirklich ausleben. Ja, du wirst viel mit Gott erleben. Du wirst viel mit Gott erleben. Gott wird deine Gebete hören, das wird wunderbar sein. Aber diese innere Verweigerungshaltung, die wird dafür sorgen, dass du zum Schluss eben doch nicht in dein gelobtes Land kommst. Hast du mich gehört? Die wird dafür sorgen, dass du zum Schluss irgendwie doch nicht ganz auf deine Kosten kommst. Wenn du immer das Empfinden hast, bei anderen geht es schneller voran und andere kriegen leichter einen Segen, was ist denn da los? Auch wenn die vielleicht schneller befördert als du, dann prüf dich mal. Hast du vielleicht in deinem Herzen diesen grundsätzlichen Geist der Widerspenstigkeit, der Verweigerung, des sich Sträubens? Es gibt noch einen anderen Geist, diesen Geist der Willigkeit, der einsieht, dass bestimmte Dinge getan werden müssen, der hört, wenn Gott was sagt und es dann gleich tut. Du darfst dich nicht wundern, wenn die dann gesegnet sind und du halt nicht so schnell. Ich möchte mal an dieser Stelle zunächst mal einen Vers sagen. Jesaja Kapitel 1, Vers 19. Da steht, wenn ihr willig seid, nicht wenn ihr willig seid, sondern wenn ihr willig seid und gehorsam. Was? Willig und gehorsam. Werdet ihr das Gute des Landes essen. Wer würde gern das Gute des Landes essen? Mal außer mir. Alois gibt mir immer wieder das Gute des Landes, nämlich Honig. Schmeckt super, der ist Imker. So, du willst das Gute des Landes essen. Wenn du das Gute des Landes essen willst, dann musst du willig sein und gehorsam. Wenn Jesus zu dir sagt, tu dies, das oder jenes, dann tu es in Gottes Namen. Ansonsten wirst du nämlich das Gute des Landes nicht essen. Oder das Gute des Landes, das wird erst langsam zu dir kommen. Viel langsamer, als du das eigentlich gerne hättest. Also ich sag dir heute Morgen, wie du deinen Segen beschleunigen kannst. Interessiert das irgendjemand? Und ich möchte mal zwei Personen gegenüberstellen, von denen man es gar nicht erwartet. Ich möchte mal Mose mit Josua gegenüberstellen. Mose hatte die innere grundsätzliche Haltung der Verweigerung, des Herr sucht ja einen anderen. Wir werden uns das jetzt gleich anschauen. Josua hingegen war ganz anders drauf. Der kam morgens ein bisschen zu früh in die Firma, ging dafür abends ein bisschen später. Einfach aus dem Grund, weil er Sachen zu tun hatte. Das musste getan werden. Der war voll guten Willens. Die Haltung von Josua, diese Willigkeit, den Willen Gottes zu tun und zu tun, was nützlich ist und was notwendig ist, hat ihn gesegnet. Während nämlich Mose nicht ins gelobte Land hineinkam, ist Josua nicht nur hineingegangen ins gelobte Land, er hat sogar das ganze Volk Israel mitgenommen und er hat es zu großen Teilen erobert, er hat es zu großen Teilen eingenommen. Möchtest du dein gelobtes Land, was der Herr für dich hat, auch zu großen Teilen einnehmen und erobern? Dann brauchst du die Haltung von Josua und nicht die Haltung von Mose. Du sagst, ja, aber Mose ist doch der Größere. Mose ist doch die geschichtliche Figur. Mose ist doch der, der uns die 10 Gebote gebracht hat. Mose ist doch der, der das Volk Israel in der Wüste herumgeführt hat. Das ist wohl richtig alles. Aber trotzdem hat er zum Schluss nicht die Erlaubnis bekommen, ins gelobte Land hineinzuziehen. Wisst ihr, als sie nämlich aus Ägypten raus sind, wollten sie ins gelobte Land. Die wollten nicht in die Wüste, die wollten ins gelobte Land. Mose auch, der hat sich gedacht, hey, super, wir nehmen ein Land ein. Wunderbar. Und es ist nichts draus geworden, weil Mose und das Volk in dieser Beziehung schon zusammengepasst haben. Die waren alle beide etwas schwierig. Und da brauchst du nur 2. Mose, Kapitel 3, Kapitel 4 aufschlagen und mal nachlesen. Ihr wisst, was da ist. Mose geht am Sinai mit seiner Schafherde, nicht mit seiner, sondern mit der Hirte, mit der Herde seines Schwiegervaters, zieht er da umher. Und plötzlich fährt ein Blitz in einen Busch und er denkt sich, wow, was ist denn da passiert? Das ist doch überhaupt nicht wolkig und es kündigt sich doch kein Gewitter an und nichts. Was brennt jetzt dieser Dornbusch? Und er sagt, wow. Und der Dornbusch brennt und brennt und er brennt und er brennt. Und er schaut auf die Uhr und denkt sich, er brennt immer noch. Denkt er sich, ich muss mal hinschauen, was da los ist. Und dann beginnt Gott zu ihm zu sprechen. Er sagt zu ihm, Mose, ich möchte, dass du nach Ägypten gehst und das Volk Israel aus der Sklaverei führst. Und was sagt Mose? Herr, mal langsam. Wer bin ich, dass ich da hingehen sollte? Ja, ich bin ja mit dir. Du bist mit mir. Wer bist du, dass der Pharao von dir beeindruckt sein sollte? Und dann erklärt Gott, wer er ist. Ja, aber wenn ich dann rede, dann werden sie mir nicht glauben. Doch, ich gebe dir 2 Zeichen, nicht nur ein Zeichen, sondern 2 Zeichen. Ach was, ich gebe dir 3 Zeichen. Einmal, wenn du deinen Stab auf den Boden wirfst, dann wird er zur Schlange. Wenn du ihn wieder packst, wird er wieder zum Stab. Wenn du deine Hand in den Gewandbausch tust und wieder rausholst, dann ist er sterbenskrank, hat Aussatz und Lepra. Wenn du sie wieder in den Gewandbausch tust, holst du sie wieder raus, bist wieder gesund. Also, verstehst du, Lepra ist dann alles weiß und tot. Und er holt die Hand wieder aus dem Gewandbausch und es ist wieder alles lebendig. Gott macht die Toten lebendig. und Gott neutralisiert Schlangen und macht sie zu nützlichen Stäben. Finde ich ganz interessant. Und Gott sagt dann, und weil das noch nicht genug ist, wenn du in Ägypten bist, dann nimmst du Wasser vom Nil, gießt es aus und dieses Wasser, das wird zu Blut. Hast du drei Zeichen, das werden sie glauben. Und Mose steht da und sagt, Herr, jetzt pass mal auf, es ist so. Ich bin jetzt 80. Wenn du zu mir gekommen wärst vor 40 Jahren, da war ich in der Blüte meiner Kraft, da war ich intellektuell voll da war ich gebildet, da war ich auf der Höhe meiner körperlichen Kraft, da konnte ich in einem Satz über kleine Häuser springen. Das war überhaupt kein Problem. Wenn du damals gekommen wärst, dann wäre ich gegangen, aber jetzt bin ich alt, jetzt bin ich über 80. Jetzt habe ich manchmal einen Seniorenmoment, jetzt vergesse ich manchmal, wo meine Autoschlüssel sind. Und jetzt kommst du an und willst von mir, dass ich nochmal die Firma übernehme? Vor 40 Jahren wäre das was gewesen, aber da hast du mich ja nicht haben wollen. Da hast du mich abserviert. Seitdem marschiere ich hier in der Wüste herum. 40 Jahre marschiere ich hier in der Wüste herum. Herr, wohlgemerkt, das ist mit den Schafen, nicht mit den Israeliten. Nö. Und dann heißt es wirklich, und der Zorn des Herrn entbrannte. Der Herr wurde sehr zornig. Nicht nur zornig, was ja eine Sache ist, sondern er wurde sehr zornig auf Mose. Und er sagt, weil Mose sagt, ich kann nicht sprechen. Ich hab völlig verlernt, wie man spricht. Ich stottere jetzt. Merkst du das, Herr? Siehst du, tut mir leid, ich kann leider nicht gehen. Such dir einen anderen. Und der Herr wird sehr zornig und er sagt, du hast einen Bruder und ich weiß, dass der reden kann. Der ist ein Top-Verkäufer, Aaron. Und er kommt dir schon entgegen in die Wüste und ihr werdet euch treffen, ihr werdet euch freuen, dass ihr euch seht. Dann werdet ihr zusammenarbeiten, ihr werdet das dynamische Duo sein. Du sagst ihm, was er sagen soll und er sagt es dann dem Pharao. Und jetzt geh! Also ich frage dich, ist es jetzt die Willigkeit und die Hingabe, die wir hier durchschimmern sehen oder ist es eher der rebellische Geist? Also er zieht nicht so richtig. Er hat keinerlei Ambitionen mehr, er möchte eigentlich seine Ruhe haben. Er möchte mit seiner Frau am Abend auf der Bank vorm Haus sitzen und den Sonnenuntergang genießen. Jetzt sagt Gott, nix da, du gehst wieder auf die Arbeit. Er bedankt sich. Und so läuft also los, ja. Und ist keine guten Laune. Und ich überspringe jetzt viel. Als sie dann aus Ägypten herausgezogen sind und hineingewandert sind in die Wüste, da ist es öfter so, dass Mose sich beim Herrn beschwert. Und einmal, als das Volk wieder rumsitzt, wie ich bin im 4. Mose Kapitel 11, einmal, als er wieder rumsitzt, das Volk wieder rumsitzt und sich beschwert, immer nur dieses Manna, diese Speise aus dem Himmel, wir wollen sie nicht, wir wollen Knäckebrot und wir wollen saures Bier und so Zeugs, ja. Da ist er platt. Da geht Mose vor Gott, als Gott wieder zu ihm sagt, ich werde das Volk bestrafen, da geht Mose und sagt, hey, jetzt hör mal zu, bin ich vielleicht schwanger gewesen mit diesem Volk? Bin ich vielleicht der Vater dieses ganzen Volkes da, dass du es in mir aufhalsen tust? Bin ich vielleicht die Mutter gewesen, dass ich jetzt mit diesen Leuten da, mit diesem schwierigen Volk zu tun habe? Und Gott gibt ihm dann 70 Älteste, damit die Last mit ihm tragen. Aber wir sehen hier wieder dieses, ey, was will ich mit diesen Leuten? Ich wollte gar nicht gehen und jetzt will ich wieder nicht. 4. Mose 12, wir waren gerade in 11, jetzt sind wir in 12. Da spricht sich seine eigene Familie gegen ihn aus. Sein Bruder Aaron hat eine Aufgabe in der Firma. Seine Schwester Miriam ist eine Prophetin, sie ist also auch eine Nummer. Ja. Und jetzt heiratet Mose eine Frau, eine Afrikanerin. Und seine Schwester wird neidisch. Spricht Gott vielleicht nur durch Mose? Bin ich nicht vielleicht auch eine Prophetin? Und außerdem bin ich neidisch auf seine neue Frau und habe Angst um meine Position. Also das sagt sie nicht, das deutet sie nur an. Jetzt muss ich Mose auch noch mit diesen Leuten beschäftigen. Mitarbeiter, die ihren Platz nicht mehr wissen. Ja, die hier innerhalb der Belegschaft miteinander kabbeln, brauchst du auch nicht. Also er wirkt wirklich geprüft und dann ist er sauer und muss für die Frau beten und dann wird sie wieder geheilt und so weiter. Jetzt stirbt seine Schwester. Und das ist ja auch mal was, ja, wenn jemand aus der Verwandtschaft stirbt. Und das Volk beschwert sich wieder, sie haben schon wieder kein Wasser. Mose nimmt seinen Stab. Und Gott sagt zu ihm, schlag nicht auf den Felsen, wie beim ersten Mal das Wasser rauskam, sondern sprich zum Felsen. Felsen, speie Wasser. Und dann wäre es halt so gekommen, das Wasser aus dem Felsen. Und Mose geht aber hin und er ist grummelig. Und anstatt zum Felsen zu sprechen, gehorcht der Gott nicht und schlägt auf den Felsen noch einmal drauf, zum zweiten Mal. Es kommt zwar Wasser raus. Gott lässt ihn hier nicht hängen, er lässt das Volk nicht hängen. Aber Mose hat jetzt das Symbol zerstört. Ja, denn das erste Mal, dass der Felsen geschlagen wird, ist symbolisch für die Kreuzigung Christi. Beim zweiten Mal, dass Wasser hervorkommt, wird zum Felsen gesprochen. Das ist ein Symbol für Gebet. Und dann gibt der Fels Wasser. Mose hat es nicht gemacht. Er hat nicht zum Felsen gesprochen, er hat zum zweiten Mal auf den Felsen draufgeschlagen. Ein aggressiver Akt. Ja, blödes Volk, blöde Aufgabe. Boom. Und Gott ist dann so sauer, dass er zu ihm sagt, weil du das gemacht hast, weil du widergestrebt hast hier, wirst du nicht ins gelobte Land kommen. Du kannst dich auf den Berg stellen und kannst rüberschauen mit einem Feldstecher und kannst die Berge und die Täler Israels sehen, die Berge und Täler Kanaans zunächst, aber reinkommen wirst du nicht, nur dass du es weißt. Diese Haltung der Rebellion, diese Widerstrebenshaltung kostet dich was. Hast du das gehört? Deswegen sagt der Herr heute Morgen zu dir, ich spreche zu dir schon seit Tagen, schon seit Wochen und es ist wichtig, dass du in die Gänge kommst. Denn ich sagte kein Geheimnis, wir lesen es nachher zum Schluss, Hebräer Kapitel 12, Vers 25. Wenn du dem nicht gehorchst, der vom Himmel her spricht und den du hörst und verstehst, wenn du dem nicht gehorchst, kommen Erschütterungen, wird der Herr dein Leben erschüttern. In anderen Worten, dann kommen Probleme, die kannst du aber vermeiden, dadurch, dass du tust, was er zu dir sagt. Dreh dich nochmal zum Nachbarn, diesmal zum anderen. Sag, tu's. Ich weiß nicht, was der Herr von dir will, aber er will was von dir. Und wenn du es tust, verändert sich deine Situation sofort zum Besseren. Okay, wir kommen nachher noch drauf, wir schauen das noch genauer an. Jetzt zunächst mal zu unserem Josua. Jetzt kommt Josua auf die Bühne. Josua betritt die Bühne im 2. Mose Kapitel 17. Und zwar passiert Folgendes. Eine kriegerische Bande von Amalekitern, eigentlich ist das ganze Amalekitervolk kriegerisch gewesen, waren Räuber. Die setzen Israel nach, das gerade aus Ägypten herausgezogen ist und in die Wüste hineinmarschiert. Und sie massakrieren die Nachzügler Israels und plündern sie aus. Die Juden werden überfallen, sie werden ausgeplündert, man treibt furchtbare Dinge mit ihnen und dann verschwindet man wieder und zieht sich zurück in die Wüste. Und jetzt tritt Josua auf den Plan. Mose sagt nämlich zu Josua, nimm dir Männer und kämpf gegen Amalek. Josua tritt auf den Plan als Kämpfer. Als jemand, der für Mose die Drecksarbeit macht. Mose ist zu alt mit 80, dass er noch als General da in die Schlacht geht. Das müssen Jüngere machen. Und er hat sich da jemanden ausgeguckt und irgendwie hat ihn der Geist innerlich zu Josua hingezogen. Er hat gemerkt, der Mann ist kompetent, der Mann ist zuversichtlich, der Mann glaubt, der Mann ist gut, der Mann kommt morgens früher, geht dafür später, der Mann löst wirklich Probleme, der steht nicht nur in der Gegend rum und schnauft Luft weg, sondern der macht was. Und jetzt im Moment der Krise ist sein Moment gekommen. Schnapp dir ein paar Leute und dann kämpf gegen diese. Und wir müssen bedenken, Josua war ein Sklave vorher, wie alle anderen auch. Die waren keine Krieger, die hat man methodisch entwaffnet, dass sie sich gegen ihre Herren, die Ägypter, nicht wehren konnten. So stehen sie jetzt also da und sollen Krieg führen, haben das nicht gelernt. Und sie sind auch noch nicht besonders gut. Denn Josua gewinnt immer nur, wenn Mose für ihn betet. Wenn Mose mal die Hände sinken lässt auf dem Feldherrnhügel oben und einen Schluck trinken geht, ja, gewinnen die Amalekiter wieder. Und dann betet Mose wieder. Josua sieht, jetzt wird wieder für mich gebetet, dann kämpft er wieder mutig weiter. Also wir merken, der ist noch nicht souverän, der ist noch nicht richtig durchgebrochen, aber er war ein Mitarbeiter, auf den Mose sich verlassen konnte, auf den er in der Krise zurückgreifen konnte. Das magst du nur mit Leuten, die diesen willigen Geist haben. Und so kämpft er jetzt also und so besiegt er die Angreifer. Die Amalekiter, die werden zurückgeschlagen und Josua ist jetzt eine Nummer. Er hat einen Sieg errungen und Mose gefällt die Haltung dieses jungen Mannes so sehr, dass er ihn zu seinem Diener macht. Jetzt pass mal auf, dieser David vor der Zeit, Josua war bestimmt auch gerade mal 20, 25 vielleicht. Dieser junge Mann, dieser David vor der Zeit, dieser Josua, der Amalek besiegt hat, der demütigt sich jetzt und wird zum Diener von Mose. Das ist der ihm den Aktenkoffer hinterher trägt. Gerade noch gewinnt er im Krieg Und statt dass er jetzt irgendwie zum General gemacht wird, wird er zum Diener. Da brauchst du eine gewisse Disposition dafür. Da brauchst du eine gewisse Willigkeit und darfst nicht so sehr auf dich und deinen Ruhm schauen. Seid ihr noch dabei? Und jetzt passiert was Interessantes. Im 2. Mose Kapitel 24 ist das Volk Israel am Sinai. Und die Erde bebt und die Wolkensäule Gottes senkt sich herab auf den Sinai und verwandelt sich in eine Feuersäule. Und das Feuer röhrt, es schaut aus wie ein verzehrendes Feuer dort oben. Und eine Stimme kommt heraus aus diesem Feuer, gibt die 10 Gebote und danach dann, das ist schon Kapitel 20, dann in Kapitel 24 ruft die Stimme und sagt, Mose, komm zu mir herauf. Und Mose marschiert vor den Augen des ganzen Volkes hinauf. Und er ist nicht allein. Er hat seinen Diener mit dabei, der ihm den Aktenkoffer hinterher trägt. Und so gehen sie jetzt also rauf, bis die Feuerwand beginnt. Und Josua bleibt natürlich davor stehen. Er gibt dem Mose den Koffer und Mose winkt nochmal und dann geht er in diese Feuerwand hinein. Und er ist 40 Tage und 40 Nächte in der Herrlichkeit Gottes. Und das Volk sieht es, wie Mose, also von unten nach oben, ja, wie Mose hineingeht in die Feuersäule. Und jetzt sagen sie, jetzt ist er weg. Jetzt ist er verbrannt oder was ist los? Und so warten sie jetzt, dass er wieder kommt. Josua übrigens auch. Josua hat gesehen, dass Mose nicht verbrannt ist, als er in diese Feuerwand hineingegangen ist. Josua steht jetzt da und wartet. Er wartet auf Mose. Und er wartet einen Tag. Und er denkt sich, no, das ist aber eine lange Konferenz, schon 2 Stunden. Nach 40 Tagen schaut er wieder auf die Uhr und denkt sich, es ist wirklich eine lange Konferenz. Der Mann ist 40 Tage da oben geblieben, nicht in der Herrlichkeit Gottes, sondern in der Bergeinsamkeit des Sinai. Wenn du schon mal Bilder vom Sinai gesehen hast, dann weißt du, was für eine öde, tröge Gegend es ist. Der hält es also aus. Mose hat die Zeit seines Lebens, er konferiert mit Gott. Und Josua sitzt draußen und schnitzt sich Pfeile oder was weiß ich, was er macht. Er muss sich was zu trinken suchen, er muss sich was zu essen suchen diese 40 Tage. Denn Mose, der muss weder essen noch trinken in der Gegenwart Gottes. Josua dagegen, der schon. Ja, der muss irgendwie muss er schauen, dass er über die Runden kommt. Aber er bleibt dort oben. Er bleibt. Er bleibt auf seinem Posten. Alle 40 Tage. Das zeigt mir, dass dieser Mann einen Geist der Willigkeit und der Hingabe hatte. Hey, hammermäßig. Während man Mose ziehen und zerren musste, bleibt er 40 Tage ganz von selber dort oben. Nach 40 Tagen kommt Mose wieder heraus aus der Wolke mit den Gesetzestafeln, die natürlich Josua ihm abnimmt. Er denkt sich, wow, er wirkt so anders jetzt und er hat Tafeln mit beschrieben, mit der Hand Gottes da. Der fühlt sich so privilegiert, dass er dem Mose jetzt hier die Tafeln tragen darf. Das sind historische Tafeln, das sind Tafeln beschriftet mit dem Finger Gottes. Und ich darf sie tragen, dass ihm dabei die Arme länger werden, weil die Dinger so schwer sind. Das fällt ihm gar nicht auf. Der fühlt sich privilegiert, dass er dort oben hat warten dürfen, dass er der Diener des Mose ist, dass er jetzt diese Steintafeln tragen darf. Und jetzt gehen sie miteinander runter. Und Josua sagt, ich höre Lärm aus dem Lager, wie Kriegslärm. Ich sage, Josua, wenn Josua Lärm hört, denkt er, es ist Kriegslärm. Wenn Josua, weil er Soldat war, weil das seine Aufgabe vom Herrn aus war. Wenn er Musiker gewesen wäre, hätte er gesagt, oh, die singen neue Lieder, oh, Terz, ja, Dominante, Subdominante und jetzt wieder die Terz, ah, ja, alles klar. Und jetzt die Quint, der hätte das analysiert. Aber Josua, nein, für den war alles Lärmkrieg. Weil er halt einfach ein Soldat war, verstehst du? Aber Mose sagt, das ist kein Kriegslärm. Das ist nicht das sind nicht die Lieder des Sieges. Das sind nicht die Lieder der Niederlage. Das ist Partygegröhle. Das ist Gesang. Und dann kommen sie um die Biegung herunter und sie sehen das Volk ums goldene Kalb herumtanzen. Und Mose zerschlägt, ihr wisst schon, die Tafeln beschrieben mit der Hand Gottes, mit dem Finger Gottes. Die Tafeln der 10 Gebote, der macht sie kaputt. Also zeugt das von allzu großer Wertschätzung? Wenn ich dir was Teures gebe, was Gott mit seiner Hand beschriftet hat, und du schmeißt das kaputt, weil du einfach ausflippst und sauer bist, wegen dieser Kanaillen, die hier um ein goldenes Kalb tanzen, dann würde ich mal sagen, Impulskontrolle ist irgendwie so nicht so ganz. Josua dagegen war ganz anders, ja. Und so war das bei Josua grundsätzlich. Schau, Josua hat gewartet vom, ich sag's euch, vom 2. Mose 24 bis 2. Mose 32. Der hat 8 Kapitel auf dem Berg gewartet. 8 Kapitel lang. Weißt du, wie lange 8 Kapitel in der Bibel sind? Und er hat die gewartet. 40 Tage. War kein Problem. Als Gott dann später, als Mose gestorben war, zu ihm gesagt hat, du bist jetzt der Nachfolger von Mose, war der eingeschüchtert. Der hat Mose für einen gewaltigen und großen Mann gehalten. Der hat nicht das Insiderwissen Gottes gehabt, dass Mose widerspenstig war, dass Gott es nicht, dass Mose es nicht ins gelobte Land geschafft hat. Josua ist ganz anders. Zu Josua sagt er, zieh hinein ins gelobte Land, ich will mit dir sein, denk über das Wort, das Mose gebracht hat, über das Gesetz Tag und Nacht nach, dass du tust, was drinnen steht in der Bibel. Und wenn du das machst, was die Bibel sagt, dann wirst du Erfolg haben, wo immer du hingehst. Jeden Fußbreit, auf den deine Fußsohle treten wird, Landes, habe ich dir gegeben. So, sei kühn, sei zuversichtlich und nimm ein. Und Mose sagt, jawohl, und fängt an und er nimmt dieses Land ein. Er kommt ins Land hinein und er erlebt, was Gott schon 40 Jahre vorher hätte machen wollen. Er erlebt, wie Gott Jericho umfallen lässt. Wer hat Jericho, die Mauern von Jericho, die Stadtmauern von Jericho umfallen lassen? Gott war das. Die anderen, die Krieger, Josua und seine Leute, die mussten nur Lobpreis machen. Gott hat für sie gekämpft. Gott hat für sie gekämpft. Das ist wunderbar. Und so hat er also dieses Land eingenommen und er hat eine andere innere Haltung gehabt. So prüf dich mal. Ich meine es wirklich ernsthaft morgen. Prüf dich mal. Was ist deine innere Haltung? Bist du eher so der Widerstrebende, der sich erst ziert, bis er es dann endlich doch macht? Weißt du, das ist nicht dasselbe. Liebe Ehefrau, wenn dein Mann an dich hinquatschen muss und du sagst, heute nicht, überhaupt. Na, und dann sagst du, also gut, es ist nicht dasselbe, wie wenn da eine gewisse Willigkeit da ist. Das muss jetzt keiner Amen sagen. Okay, nur damit wir das alle verstehen, auf was es hier geht. Es ist eine grundsätzliche Willigkeit etwas anderes als eine grundsätzliche Widerspenstigkeit. Wo verortest du dich, sagen wir ganz ehrlich? Also mir hat es nicht gefallen, wo ich mich verortet habe. Gebe ich ehrlich zu. Weil manchmal der Herr zu mir schon sagen musste, jetzt mach endlich, bis ich es dann gemacht habe. Wisst ihr, bei Abraham und bei anderen, auch bei den Aposteln, da sehen wir Folgendes. Als Gott zu Abraham gesagt hat, nimm Isaak und bring ihn als Opfer da auf den Berg, den ich dir zeigen werde, Berg Moria. Stand Abraham am Morgen früh auf, hat den Buben genommen und ist losgezogen. Der hat nicht lang rumgemacht, hat nicht lang rumgeheult, Herr, was soll das und überhaupt, ja. Sondern er hat es einfach gemacht und hat die Sache dann auf sich zukommen lassen. Mach du dasselbe. Mach einfach und lass es dann auf dich zukommen. Amen. Bei den Jüngern genauso. Zu denen sagt Jesus, komm und folge mir nach. Und Levi Matthäus lässt alles liegen am Zollhaus und folgt Jesus nach. Das finde ich gut. Man kann sich da nämlich auch was vormachen. In Lukas Kapitel 18 sehen wir einen Obersten der Juden, der sehr religiös war, sehr, sehr an Gott interessiert war. Von seiner Jugend auf hat er die Gebote gehalten. Sollst nicht töten, sollst nicht ehebrechen, sollst nicht stehlen, sollst Vater und Mutter ehren, sollst kein falsches Zeugnis geben. Hat er alles gemacht. Hat sich aber innerlich irgendwie trotzdem nicht besonders erlöst gefühlt. Geistlich wach gefühlt hat er nicht. Und da kommt jetzt dieser Wunderrabbi aus Nazareth durch seine Stadt. Und er geht raus aus der Stadt und er geht zu Jesus hin und sagt zu ihm, guter Meister, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus schaut den Mann an und irgendwas in der Stimme dieses Mannes hat ihm nicht gefallen. Er sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Nur eine ist gut, Gott ist gut und du kennst die Gebote. Halt sie. Sollst nicht töten, sollst nicht ehebrechen, sollst nicht stehlen und so weiter. Und der Mann sagt, halte ich von meiner Jugend auf? In anderen Worten, er hat die Dinge durchaus getan, die er so aus der Bibel erkannt hat. Aber Gott hat etwas zu ihm gesagt, was er machen soll, ein lebendiges Wort ihm gegeben, was er machen soll, ein individuelles Wort gegeben, Und er hat es nicht gemacht. Jesus greift diesen Impuls auf, denn Jesus ist Jesus und er weiß, was Sache ist. Er sagt zu diesem Reichen, eins fehlt dir noch. Und der Mann sagt, eins? Ja, eins. Nur eines? Und dann bin ich durch, dann habe ich einen Durchbruch, einen geistlichen Durchbruch. Dann kriege ich ewiges Leben und ich merke es. Und Jesus sagt, ja. Oh, was ist es? Ich bin ganz Ohr. Und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und jetzt plötzlich erkennen wir, dass das ganze religiöse Interesse dieses Mannes nur vorgeschoben war. Das, was Gott wirklich von ihm wollte, hat er nicht gemacht. Er hat sich verweigert. Hast du das gehört? Er ging traurig von dannen, was mich zu einem wichtigen Satz bringt. Anhaltender Ungehorsam führt zu anhaltender Traurigkeit. Hast du das gehört? Der Mann ging nämlich jetzt traurig hinweg. Und hinfort musste er mit dem Wissen leben, ich habe nicht gemacht, was Jesus von mir wollte. Jeden Morgen ist er aufgewacht und hat gewusst, ich habe es nicht gemacht. Ich bin ihm nicht nachgefolgt, ich habe mich ihm verweigert. Sein Geld war ihm dann doch wichtiger als das ewige Leben. Der hatte hier ein klares Wort vom Herrn und hat sich diesem Wort verweigert. Wir sehen hier wieder diese Widerstandshaltung im Innern. Oh ja, gut getarnt unter religiöser Aktivität. Aber dort, wo es gezählt hat, auf der individuellen Ebene, hat der Mann sich verweigert. Mach du nicht dasselbe. Bei dir ist es vielleicht nicht Geld, ja? Bei dir ist es was anderes. Verweigere dich nicht. Übrigens, Jesus hat nur zu den Aposteln gesagt, komm und folge mir nach. Wisst ihr was? Dieser reiche Oberste, der hätte ein Apostel Christi sein sollen. Wenn auch keiner von den 12, dann einer von den 70, die sein Werk getan haben. Und er hat sich dem verweigert. Was für eine traurige, tragische Angelegenheit. Wir gehen ein Kapitel weiter, Kapitel 19. Wir waren in Lukas 18, jetzt sind wir in Lukas Kapitel 19. Und da sehen wir einen Sünder, keinen Heiligen, sondern wir sehen einen Sünder, nämlich Zachäus, den Steuereintreiber. Ihr wisst schon, den brutalen Steuereintreiber, der Leute schon mal verklagt hat und abkassiert hat und rasiert hat und sich bereichert hat. Der will jetzt unbedingt Jesus sehen. Der kommt Jesus auch entgegen, klettert sogar auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Und Jesus, der kommt die Straße entlang und er sagt zu dem Zachäus, Zachäus, komm herab, denn ich muss heute bei dir übernachten. Und Zachäus fällt fast vom Baum vor Begeisterung, klettert runter und stellt sich vor ihn hin. Und alle grummeln und alle sind sauer, die ganze Volksmenge, zu einem Sünder geht er. Warum nicht zu einem Heiligen, warum kommt er nicht zu mir? Stattdessen geht er zu dem Zachäus, zu diesem Ekelpaket. Aber Jesus weiß, was er tut. Er geht zu Zachäus und Jesus begegnet diesem Mann auf der individuellen Ebene. Nicht als geschriebenes Buch, sondern er hat jetzt tatsächlich ein Erlebnis mit Jesus. Und was macht dieser Zachäus? Er sagt vor allen Leuten, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich was durch falsche Anklage bekommen habe, dann erstatte ich das vierfach. Das ist genau das Gegenteil von dem reichen Obersten, von dem reichen Jüngling, der so heilig getan hat, aber in Wirklichkeit geldliebend war. Zachäus war ein Sünder, aber er hat Gott mehr geliebt als das Geld. Könnt ihr das sehen? Das ist nachvollziehbar, das ist wichtig, dass du das erkennst. Der macht, was der reiche Jüngling von selber, ohne Aufforderung, was der reiche Jüngling nicht gemacht hat. Der gibt freiwillig. Er hat eine Begegnung mit Jesus und er wird darüber zum Geber. Er weiß, Jesus gefällt es und er macht es. Und wisst ihr, was sofort passiert? Sofort passiert. Er war bei den Leuten in der Stadt ja unten durch, als brutaler Steuereintreiber. Jetzt aber plötzlich leiert er ein Sozialprogramm an. Jetzt stattet er die Tafel aus, jetzt bezahlt er soziale Dienste, macht richtig gute Sachen mit seinem Geld. Sein soziales Standing wird in der Stadt sofort besser. Seine soziale Situation ändert sich sofort. Er ist dem Geist Christi gehorsam und sofort ändert sich seine soziale Position. Seine Situation verbessert sich. Fand ich bemerkenswert. Noch eine Person, bevor wir dann zur Ermahnung übergehen, okay? Weil die gibt es hier nämlich auch noch. Die Samariterin noch mal ganz kurz. Die Samariterin war keine Jüdin und die Juden und die Samariter, die haben sich so gut verstanden wie die Hamas und orthodoxe Juden. Nicht besonders gut. Okay. So, er kommt jetzt also durch Samaria und er setzt sich an den Brunnen und eine Frau kommt zur Mittagszeit, um Wasser zu schöpfen und er sagt zu ihr, gib mir zu trinken und sie ist ganz verwundert, du bist ein Jude, willst von mir einer Samariterin was zu trinken, das ist aber mal ungewöhnlich. Und dann kommen sie ins Gespräch und er spricht mit ihr über Gott und er merkt, sie ist geistlich offen, er spricht zu ihr über den Messias und dass er der Messias ist. Und dann sagt er, hol deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, in der Tat, die lügt mich nicht an. Jesus sagt zu ihr, 5-mal warst du verheiratet und mit der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Und der Frau gehen die Augen über und sie sagt, du bist ein Prophet. Und sie fängt an, über geistliche Dinge zu reden mit ihm, denn sie will Rettung. Und wo betet man richtig an? In Jerusalem oder bei uns hier im Tempel auf dem Garizim, auf dem Samaritertempel? Und Jesus sagt, weder noch. Du musst dort anbeten, wo ich dir sage, in Geist und in Wahrheit, denn ich bin der Messias. Und die Frau ist also ganz platt. Und darüber geht sie dann in die Stadt hinein und sagt, Leute, kommt mal, da draußen sitzt einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Und ich habe es ihm vorher nicht gesagt. Sie geht interessanterweise nicht zu dem Mann, mit dem sie zusammenlebt, sondern sie redet mit den Leuten in der Stadt. Fand ich interessant. Offensichtlich war die Bindung zu dem Typen nicht so besonders. Vielleicht hat er es ja nur ausgehalten, vielleicht hat sie es ja ausgenutzt, was wissen wir. Auf jeden Fall erzählt sie in der Stadt rum, ist da draußen vielleicht der Messias? Er wirkt auf mich so und er hat prophetisch geredet und er lag völlig richtig. Schaut mal, vielleicht ist er da, der Messias. Und dann gehen sie alle raus. Und sie sehen ihn und sie hören ihn, sie laden ihn ein, 2 Tage in der Stadt zu bleiben und sie bekehren sich. So, die Frau, die in der Stadt unten durch war, weil sie es mit keinem ausgehalten hat, die bekehrt sich plötzlich zum Messias und erzählt im Dorf herum, in der Stadt herum, dass Jesus der Messias ist und sie führt die Leute zu Jesus. Und sofort ändert sich ihre soziale Situation und verbessert sich gewaltig in der Stadt. Jetzt ist sie nicht mehr die Versagerin, die Soziale, die Eheversagerin. Jetzt ist sie die Verkündigerin Christi, die uns den Weg zu Gott geebnet hat. Merkt ihr was? Auch ihre soziale Situation hat sich gewaltig verändert, hat sich sofort verändert, nachdem sie auf Jesus eingegangen ist und getan hat, was er gesagt hat. Er hat nämlich zu ihr gesagt, geh in die Stadt und hol deinen Mann. Und den Rest wissen wir ja jetzt. So, es zahlt sich aus, Jesus zu gehorchen. Und vielleicht noch mal was. Ja, hör zu, ja, die Frau schaut bombig aus. Aber kaum seid ihr 5 Minuten miteinander zusammen, streitet ihr. Und du weißt genau, es wird nichts mit der oder mit ihm. Dann sei so gut und mach endlich das, was der Herr dir die ganze Zeit schon ins Herz gegeben hat. Zieh einen Schlussstrich, bevor du die falsche Person heiraten tust. Danke für das Donner der Amen. War ein Wort für jemanden. Aber jetzt lass mich noch auf einen Vers eingehen. Hebräer Kapitel 12, Vers 25. Dort heißt es in Hebräer 12, 25, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde göttliche Aussprüche gab, das bezieht sich auf Mose, der das Gesetz gab, die 10 Gebote und so, wie viel mehr werden wir nicht entfliehen, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her redet, in anderen Worten vom Geist Gottes, der in unser Herz hinein klare und deutliche Signale funkt. Denn wir verstehen, denn wir hören, wir wissen, was er will. Wenn wir uns von ihm abwenden, dann heißt es weiter, dann wird Gott kommen und wird erschüttern. Ja, ich mache es mit eigenen Worten, dann kommen Erschütterungen, wenn wir ihn nicht hören. Erschütterungen kommen, hast du das gehört? Viele der Probleme in unserem Land existieren deswegen, weil Leute, Christen vor allem, nicht auf Gott gehört haben und mit ihm gegangen sind. Erschütterungen. Draußen zieht sich zusammen, der Himmel wird immer dunkler, Gewitterwolken ziehen sich zusammen. Du siehst die hellen Blitze und die Blitze fangen an, in der Gegend einzuschlagen, du hörst das Krachen des Donners. Und was machst du jetzt? Du schaltest den Fernseher aus. Du sitzt wie immer vorm Glotzophon und schaust und zappst und schaust und zappst. Und plötzlich hörst du es donnern. Du stehst auf, schaltest die Kiste aus, ziehst den Stecker und wartest, bis es wieder vorbei ist, richtig? Damit kein Schaden entsteht durch diese Blitze, die da vielleicht einschlagen. Jemand hat mir erzählt, Blitz hat bei ihnen in der Nähe eingeschlagen, dann kam der Blitz aus der Steckdose, aus der einen und ging rüber zur anderen. Also durchaus dramatische Situationen. Manchmal, wenn solche Erschütterungen kommen, musst du den Fernseher ausschalten, musst innehalten und musst schauen, was Gott zu sagen hat. Das reguläre Programm wird unterbrochen. Glotzo, glotzo, glotzo. Um Schaden zu vermeiden. Und dann hörst du vielleicht im Radio noch, ob es Unwetterwarnungen gibt oder was auch immer. Oder du schaust auf deinem Telefon nach, was Sache ist. Wenn du es nicht auch ausgesteckt hast. Aber dann machst du vielleicht über mobile Daten und funkst den Datenmast an, weil der kann ja nicht abgeschaltet werden, ja? Im Gegensatz zu deinem WLAN daheim. Wichtiger Punkt zum Abschluss. Du hast eine Vorbildfunktion. Du als Christ hast in deiner Zeit, in deiner Generation eine Vorbildfunktion. Du prägst eine ganze Generation. Als Mose die 12 Kundschafter ins Land geschickt hat, haben sie das Land von Norden nach Süden, von Osten nach Westen durchzogen und sind wieder gekommen und haben gesagt, gutes Land, aber wir können es nicht einnehmen, denn dort gibt's Riesen und das Land, das ist so eine Sache, das frisst seine Bewohner. Da läuft einer und plötzlich ist er weg, weil er in einen Felsspalt gefallen ist oder was auch immer. Auf jeden Fall bringen sie ein böses Gerücht auf über dieses Land. Und was ist das Resultat? 40 Jahre kann das Volk nicht mehr ins Land hinein. Aufgrund falscher Lehre, aufgrund falscher Verkündigung, aufgrund einer falschen Meinungsprägung. Diese Kundschafter haben die Meinung einer ganzen Generation geprägt und haben sie in die Wüste geschickt. Du musst aufpassen, dass du als Christ durch deinen Ungehorsam nicht auch eine ganze Generation prägst und damit in die Wüste schickst. Hast du das gehört? Ich bin zum Beispiel bestürzt, wenn mir die Anmerkung erlaubt ist, was zurzeit in den Vereinigten Staaten an den Universitäten abgeht. Dort haben die, als Israel begonnen hat, sich gegen die Hamas zu wehren, haben die begonnen zu demonstrieren. Aber für die Hamas und gegen Israel ist mir vollkommen schleierhaft. Ja, da werden 1200 Menschen auf die bestialischste Art und Weise, die du dir vorstellen kannst, ermordet, auf die grausamste Art. Und es wird auch noch dokumentiert von den Tätern. Ich habe mir einige von den Videos angeschaut und ihr Lieben, ich sag mal, einen Toten da liegen zu sehen oder einen Enthaupteten oder so, das ist eine Sache. Ist man gewöhnt, okay. Also wenn man Filme angeschaut hat oder vielleicht schon mal auf der Jagd mit dabei war, ne, da siehst du verschiedene solche Sachen. Es ist was vollkommen anderes, zuzuschauen, wie die das machen. Okay, wie die jemanden den Kopf runterhauen oder solche Sachen. Es ist furchtbar. Es ist ein satanischer Geist, der die Luft erfüllt. Und es ist kein Film, das ist echt. Und die demonstrieren für die Täter und gegen Israel. Ich war fertig. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ist so eine Sache. Schau, wir prägen durch universitäre Lehre, wir prägen durch das, was wir predigen, eine ganze Generation. Du prägst deine Generation auf 100 Jahre hinaus. Du als Mensch, du lebst dein Leben und andere schauen dir zu, wie du lebst. Und es hat Auswirkungen auf deine Kinder und deine Kindeskinder. Und du willst einen guten Geschmack hinterlassen. Amen. Du willst einen guten Effekt haben. Amen. Dann sei so gut und tu, was der Herr dir aufs Herz legt. Sei nicht widerspenstig, sondern sei wie Josua. Und dann wirst du nicht vom gelobten Land stehen bleiben, weil dir der Sprit ausgeht, der Geistliche, und Gott dich nicht reinlässt, sondern dann wirst du das Land einnehmen und du wirst das ganze Land einnehmen und du wirst siegen und du wirst triumphieren, weil Gott mit dir ist. Du musst ja nur marschieren. Siegen tut der Herr. Frag Josua. Amen. Oh ihr Lieben, es gibt noch viele andere Sachen zu sagen, aber ich sag mal, es ist gut jetzt, dann vergessen wir es nicht, was ich gesagt habe, okay? Prüf dich, was deine innere Haltung ist. Widerstrebst du oder bist du willig und gehorsam? Wer willig und gehorsam ist, der wird das Gute des Landes essen. Jesaja Kapitel 1, Vers 19. Und vielleicht bist du in der Situation, dass du sagst, okay, gut, ich möchte heute Jesus endlich in mein Leben einladen. Ich merke schon die ganze Zeit, wie er an meinem Herzen zieht. Dann lade ich dich ein. Bete jetzt mit. Wir beten alle miteinander und laden Jesus in unser Leben ein. Mach mal die Augen zu und sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Jetzt ist der wichtigste Schritt schon mal getan. Gottes Segen.